Kultur laut. Der Podcast der Wachau Kultur Melk. Heute mit Fortissimo Barock, die Gesprächsreihe der Internationalen Barocktage Stift Melk. Für die erste Sendung stellen wir uns der Frage, warum lauter Barock? Die Barockzeit begleitet uns bis in die Gegenwart. Fortschritte in Wissenschaften wie Physik, Astronomie oder Medizin sind auch heute für uns von Bedeutung. Bewusst wird uns die Präsenz des Barock vor allem durch seine Bauwerke. Aber warum ist die Barockmusik für uns heute noch so wichtig? In den letzten Jahrzehnten erlebte sie einen enormen Boom. Und daher habe ich mich bei Persönlichkeiten erkundigt, die in der Barockmusik verankert sind. Kammersänger Michael Schade ist als Sänger in allen Epochen zu Hause. Seit 2014 ist er aber auch künstlerischer Leiter der Internationalen Barocktage Stift Melk. Und Michi Geig gründete vor genau 25 Jahren das L'Orfeo Barockorchester, eines der wichtigsten österreichischen Ensembles der alten Musikszene. Hallo Michi und hallo Michael.
Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott.
Ich beginne gleich mit meiner ersten Frage. Michael, warum Barock? Wieso glaubst du, dass man heute noch Barockmusik hören will? Oder auch anders gefragt, warum kommen Leute zu einem Barockfestival?
Naja, die Antwort ist immer relativ leicht, wenn man fragen will, warum Barock? Ja? Die Antwort ist, warum nicht? Und die Antwort ist einfach ganz klar diese, dass es in der Welt nur zwei Arten von Musik gibt. Richtig gute und nicht so gute. Und der Grund, warum Barockmusik die Menschen generell anspricht, ist, weil ich sage persönlich immer, dass ich da die Wiege für Blues, Rock'n'Roll und vor allem Jazz finde, was die Leute heutzutage auch oder in unseren Zeiten die Leute auch immer anspricht. Der springende Punkt ist, dass die Musik wippt und tanzt und schwebt und wahnsinnig auch in der Improvisation des Momentes stattfindet. Man sieht also bei nicht nur Barockspielern eine Spielfreude, sondern vor allem beim Publikum, was dort ist. Und oft ein bisschen wie beim Jazzkonzert sieht man die Leute fast mit wippend. Also sie können kaum stillsitzen, weil es einen derartig mitreißt. Sprich, es ist sprudelig und freudig oft. Und wenn es Momente hat von einfacher Innigkeit, da ist ein deutscher Schlagersänger nicht schnulziger als einiges an Barockmusik. Ich will es jetzt nicht zu klein machen. Was ich nur damit sagen will, ist, dass diese Musik uns heutzutage wahnsinnig anspricht.
Ja, Michael, du sprichst da von Improvisation und den Vorfahren des Jazz. Das hört sich wahnsinnig spannend an, aber Michi, wie lässt sich das in der Orchesterarbeit umsetzen? Wenn jede Musikerin, jeder Musiker in einem Orchester plötzlich beginnt, frisch, fröhlich zu improvisieren, endet das wahrscheinlich im Chaos. Wo beginnen denn da die Möglichkeiten der Improvisation und wo enden sie? Also ist es überhaupt möglich, im Orchesterverband zu improvisieren?
Naja, also ich gebe dem Michael ja völlig recht. Also irgendwie insgeheim fühlen wir uns ja als die Jazzer des 17. und 18. Jahrhunderts. Und das ist ein großer Teil der Orchesterarbeit, dass wir an unserem Swing arbeiten, und das bedeutet auch viel Arbeit an der Bogentechnik und auch Körperarbeit und die, an der Verbindung der beiden und Elemente. Und es ist ja auch noch, also für mich oder ist es wirklich die menschlichste Ausdrucksform in der Musik, diese Epoche, weil sie erzählt einfach von der Basisgefühlspalette des menschlichen Daseins, vom tiefsten Schmerz bis zur überschäumenden Freude, ist da alles drinnen. Und auch was Michael schon sagt, auch jeder Song von heute oder Hit, wenn es ein bisschen ins Melancholische geht, dann finden wir genau eigentlich dieselben Ausdrucksmittel. Ich meine, man braucht nur schon, was macht eine kleine Sext mit uns? Und es geht gleich direkt. Es berührt unsere Seelen einfach. Und natürlich in der Orchesterarbeit mit Improvisieren, also natürlich die Solisten haben Narrenfreiheit, oder sollten sie haben, aber die Pianisten, also wir müssen uns da zurückhalten. Das geht im Orchesterverband nicht. Mit Improvisation meine ich.
Ja, aber das heißt, da habt ihr erst auch schon einige Fragen vorweggenommen, beziehungsweise die Antworten vorweggenommen. Das heißt, vieles liegt, der ganze Ursprung der Musik ist auch in der Barockmusik zu finden, von den Dingen, die wir heute noch hören oder musikalisch einfach von der heute noch, heutzutage, wie sich das eben quasi entwickelt hat bis zur heutigen Musik.
Schau, es ist ja auch so, Sabine, wenn man über diese Musik redet, wir schauen ja, wir sind ja, im Englischen gibt es diesen herrlichen Ausdruck, hindsight is 2020. Also der Blick nach innen ist immer, na, nach hinten, der Blick zurück ist immer wahnsinnig klar und wahnsinnig deutlich, ja. Und wenn ich heutzutage ins Kunsthistorische gehe, ins Museum, da kann ich ganz schnell definieren, was ein Renaissance-Gemälde ist und was ein Barockgemälde ist, und dann bin ich schon, springe ich ganz schnell über den Klassizismus und bin schon da, stehe vor dem Impressionismus, und diese Sachen sind wahnsinnig klar definiert. Barockmusik ist natürlich eine grobe Bezeichnung für eine Zeit, naja, sagen wir mal zwischen, was sagen wir, spät 1580 bis ungefähr 1750. Oft sagt man, die Daten von Johann Sebastian Bach definieren die Renaissance-Musik. Also wir sehen das, aber wir hören natürlich heutzutage mit ganz anderen Ohren. Zum Beispiel macht die Michi Geist bei uns ein Konzert, wo wir eigentlich so in einer Zwischenzeit schon sind, zwischen der späten Barockzeit und dem frühen Klassizismus. Zum Beispiel ein großer Komponist zu der Zeit war ein Carl Philipp Emanuel Bach, der sozusagen ein wahnsinniger Star war. Und wenn wir diese Musik von heute mit heutigen Ohren hören, dann wissen wir nicht ganz, ob wir jetzt in der Barockmusik sind oder in der klassischen Musik. Und ich habe ja vorhin gesagt, es soll wippen und es sprudelt. Und das hat diese Musik auch in dieser sogenannten Übergangsphase. Aber technisch zu erklären ist es relativ leicht. Und zwar, der Einfluss von der Barockmusik auf uns heutzutage ist, und warum ich sage, dass es auf den Jazz einen Einfluss hat, ist natürlich, weil Improvisation, ja, Michi hat recht, der Solisten und der Kadenzen, wenn man irgendwie ankommt und dann, wie man aus dem Zug aussteigt am Ende des Stückes, muss man sich so vorstellen, wie steige ich aus dem Zug heraus oder aus dem Flieger, wenn ich Präsident bin, und wie ist dann mein Eindruck, wenn ich unten ankomme am Boden, so dass mich alle Leute freudig begrüßen und applaudieren. Ja, da kann ich entweder die Treppe oben fliegen oder da kann ich was ganz Besonderes anziehen oder dann nehme ich mir Zeit oder dann winke ich, und all diese Gesten sind entweder mit dem Pinsel machbar oder sie sind mit Gesten machbar. Und genauso in der Musik sind sie machbar durch verschiedene Gestikulationen der Musik. Was fantastisch ist, wenn man es mit diesem Hindsight, mit diesem Rückblick sieht, ist, dass der Grund, warum es alles tanzt und wirkt, ein relativ einfacher ist. Und zwar, die Musik von damals war abhängig von dem Tenuto, sprich der gehaltenen Musik, die eigentlich nicht so wirklich fantastisch durchgespielt, legato durchgespielt werden konnte, weil die Instrumente nicht die Fähigkeit hatten, die sie heute haben. Also sprich zum Beispiel, ganz offensichtlich ist da, dass die Saiten mit Darm bespannt waren und nicht wie eigentlich viel, viel, viel später, als man denkt, mit Stahlsaiten. Und somit der Klang musste also mehr tänzerisch gemacht werden, denn das Durchgespielte war nicht so wahnsinnig möglich. Das heißt, es musste alles frisch klingen. Wenn man sich das mit einer Mahlzeit vergleicht, dann musste es mehr wie ein Salat sein, der frisch vom Garten ist und noch gut abgekühlt und nicht irgendwas, was schon 3 Stunden dort sitzt und müde klingt. Und deswegen spricht es uns an. Und deswegen spricht es auch an, und deswegen haben Menschen wie Nicolas Harnoncourt und Michi Geig diese Fähigkeit, diese Musik sozusagen zu entschlacken und uns wie der Biobauer darauf aufmerksam machen, dass es frisch und dass es fröhlich sein muss und dass die Musik nicht dick und schleppend ist, weil sie dort nicht einpasst. Und wenn wir Aufnahmen hören von vor 30 Jahren, dann merkt man erst, oh Gott, das war ja nicht wirklich so, wie wir es eigentlich gerne haben. Und die Leute haben damals viel weniger gewippt und Freude gehabt an dieser Musik, weil sie halt nicht wussten, wie es geht, meines Erachtens. Und somit sind wir bei der Frage, wie man das alles betrachtet und ob uns das heute noch interessiert, auch mit rückwärtiger Sicht. Und die Antwort ist ja. Und die Antwort ist nicht nur ja für uns, die es gerne machen, sondern liegt auch bei den 96-97% Auslastungszahlen vor Covid, die wir noch haben und den ganzen Leuten, die uns schreiben, wann es denn bitte endlich losgeht.
Michael, du sprichst von eben Darmsaiten und Stahlseiten und wie quasi die historische Aufführungspraxis sich entwickelt hat. Aber bevor jetzt der Hype um diese historisch informierte Aufführungspraxis eingesetzt hat, wurden barocke Werke oft einfach auch in dem Stil gespielt, der gerade aktuell war, so wie du es gerade eben erwähnt hast. Da ist zum Beispiel auch nicht wichtig war, mit Darmsaiten zu spielen. Aber mit der Wiederentdeckung alter Meisterwerke hat man sich ja auch damit auseinandergesetzt, wie diese Musik eben unter Anführungszeichen richtig klingen sollte. Ist es da nicht schwierig, Michi, an einer Musik zu forschen, von der man nicht weiß und auch nicht wissen kann, wie sie wirklich geklungen hat? Man kann das ja auch nur anhand der überlieferten Quellen erahnen, weil von einer Tonaufnahme war ja schon noch lange nichts die Rede.
Ja, aber genau das ist der spannende Punkt. Und ich muss auch immer noch so viel an Nikolaus Hanunkur denken, der immer gesagt hat, wir werden es nie wissen, wir konnten ja nicht mit ihnen telefonieren. Und, aber eben das macht es irgendwie zu einer kriminalistischen Arbeit mit viel Intuition. Und natürlich am Ende von so einer Interpretation von Stücken, die man neu entdeckt, kommt natürlich auch immer noch der eigene Geschmack dazu, weil ich meine, die Quellen sind teilweise so divers und gegensätzlich, dass man doch am Schluss sich wahrscheinlich für das entscheidet, was einem selber am meisten entspricht. Und dieser Weg ist einfach wunderschön, wenn man ein Stück erarbeitet und eben in diese Details geht. Und ich meine, ich muss auch, der Vergleich von Michael ist ja auch so schön mit dieser Frische. Das ist auch immer, ich denke auch, es ist immer wieder wie ein französischer angelegte Gartenanlage. Nicht? Wenn man weit weg schaut, dann ist die Symmetrie perfekt. Und wenn man dann näher hineingeht, dann gibt's auf beiden Seiten ganz unterschiedliche Details. Und das ist einfach das Faszinierende, diese ganz vielen kleinen Unterschiede zu entdecken. Und das fordert dann natürlich auch eben den Umgang mit dem Barockbogen oder mit den verschiedenen Bögen und den Darmseiten. Viel, viel Feinarbeit. Und trotz diesen ganzen schönen kleinen Details darf man aber den großen Bogen auf keinen Fall verlieren. Also die große Gartenanlage muss man auch immer im Blick haben.
Aber das macht es ja auch eigentlich so spannend, weil die Musik dadurch etwas ganz Persönliches ist und es dadurch auch so viele verschiedene Herangehensweisen gibt. Also viele verschiedene Gärtner, die wahrscheinlich in unterschiedlichen Stilen und Farben ihre Gärten gestalten. Michi, wie kamst du eigentlich, du persönlich, zur Barockmusik?
Ja, natürlich durch Nikolaus Hanunkur, weil ich, ohne ihn zu kennen, noch seinen Namen zu kennen, noch zu wissen, was das ist, habe ich halt Gott sei Dank mit 16 Jahren so ungefähr seine Orchesterouvertüren gehört. Und zwar weiß ich noch genau, das war die zweite, die H-Moll-Suite. Und das war halt, und eben, da sind wir jetzt wieder beim Swing und beim Tanzen und der Klang, also das war sowas von umwerfend für mich, sowas habe ich vorher noch nie in meinem Leben gehört. Und dann war es um mich geschehen.
Das ist schön.
Ja, diese Tanzsätze, das war sowas von, also ja, wirklich, so wie der Michael sagt, da kann man nicht mehr still sitzen, da kann man einfach, ja, es ist einfach unbeschreiblich, ja.
Und wann kam dann letztlich die Entscheidung, dass du sagst, ich möchte mich auf diese Epoche spezialisieren und einfach meine Orchesterarbeit wirklich auf hauptsächlich Barockmusik konzentrieren. Du bist ja auch als Leiterin des L'Orfeo Barockorchester bist du ja auch bei vielen barocken Festivals zu Hause und nicht zuletzt bei deinem eigenen, weil du ja die Donaufestwochen in Oberösterreich leitest. Und ja, warum hast du dich quasi in deiner Orchesterarbeit genau auf diese Epoche, ich will jetzt nicht sagen festgelegt, weil du ja andere Epochen auch machst oder spielst, dirigierst, aber warum die Spezialisierung auf die Barockmusik oder auf die alte Musik?
Ja, ich meine, eben diese irrsinnige Faszination von dieser ersten Hörerfahrung, von dieser tanzenden, swingenden Musik, von diesem Verschmelzen von Streicher- und Bläserstimmen. Also das war sowas, ich kann das so schlecht beschreiben. Natürlich habe ich mein modernes Studium damals dann noch fertig gemacht auf der Geige. Und dann hatte ich das Glück, dass ich meine ersten Schritte mit London Baroque und Ingrid Seifert in London machen durfte. Und dann, ich habe aber immer gedacht, na, die moderne Geige gebe ich nie auf. Aber es hat mich einfach so erwischt, auch zu entdecken, da muss ich so viel lernen, so viel andere Wege gehen. Und dann war es irgendwann, ich glaube, nach 3-4 Monaten war das schon keine Frage mehr, dass ich einfach diesen Weg gehe. Und das war einfach so eine große Leidenschaft. Es war einfach keine Frage mehr, dass es diese Zeit ist, diese Epoche und dass es unbedingt einen Klangkörper geben muss im süddeutschen oder österreichischen Raum, der sowas macht. Und dann habe ich einfach ein paar Leute zusammengetrommelt und wir haben nicht einmal genug Instrumente gehabt. Und dann haben wir erstmal so 2 Jahre ohne überhaupt ein Konzert zu machen geübt. Und das war übrigens mein erstes Orchester, L'Arpa Festante in München. Und dann eben, wie meine kleine Tochter in die Schule kam, bin ich ja zurück nach Österreich gekommen. Und dann habe ich das Glück gehabt, eine Unterrichtsstelle an der Anton Bruckner Universität in Linz zu bekommen. Und dann war es eigentlich ganz schnell klar, dass auch in Österreich, dass man sowas nochmal anfangen muss. Und so ist das alles passiert. Aber es war wirklich einfach eine so große Leidenschaft und ich habe auch nie vorgehabt, irgendwie zu dirigieren oder irgendwas. Das hat sich dann auch erst ergeben, weil wie ich dann älter geworden bin, habe ich dann auch gemerkt, dass eine gewisse Epoche, das schaffe ich nicht mehr von der Geige aus. Das ist einfach, und so kam eins zum anderen.
Bei dir, Michael, war das ja auch ein bisschen anders. Du bist heute im Repertoire vieler Jahrhunderte zu Hause. Aber die erste Erfahrung mit Barockmusik lag auch in deiner Jugend, als du Mitglied eines Chors warst. Und damit bist du das erste Mal sozusagen mit Barockmusik
in die Bühne gekommen. Ja, das ist eine interessante Frage, weil ich auch so mit großen Ohren der Michi Geig zugehört habe und ich liebe ja diese. Wie werden Sie zum Dirigenten und zur Dirigentin und wie werden Sie zum Sänger und so weiter und wie kommt das überhaupt? Und das sind natürlich wahnsinnig schöne individuelle Geschichten. Meine ist eine Geschichte, wo mich die Musik quasi selber eingeholt hat. Meine Eltern sind nach Kanada gezogen, weil mein Vater einen tollen Job bekam und in Toronto gearbeitet hat. Und wir als Familie sind damals alle mitgezogen, logischerweise. Und dann ging es um die Frage, wo geht Michael und sein Bruder in die Schule und auch die jüngere Schwester. Und durch unsere Pfarrei, in Oakville war das so, dass dann irgendeiner sagt, geht doch bitte, eure Söhne müssen, ihr seid musikalisches Familie, die werden immer gesungen und meine Eltern in jedem Kirchenchor in jeder Stadt, wo sie halt waren. Und dann bin ich zu einer Schola Cantorum gekommen namens St. Michael's Choir School und ich habe dort jeden Tag Musik gemacht, so wie es in einem Sportgymnasium Fußball gespielt wird oder Leichtathletik oder was immer. Und ich habe eigentlich jeden Tag diese Musik gehört und da habe ich natürlich sozusagen von der frühen Jugend mich auseinandergesetzt, vor allem auch mit polyphonischer Musik, also Palestrina und dann später William Byrd vor allem viel Chormusik, auch in der Barock. Und bin dann in ein naturwissenschaftliches Studium gegangen. Und ich habe dann eigentlich angefangen, auch Oper zu singen, nachdem ich einen Gesangswettbewerb gewann, ohne wirklich eigentlich nur mal ein paar Arien zu singen. Und der springende Punkt ist, dass mich diese Musik irgendwie immer geholt hat und nicht, dass ich sie gesucht habe. Und irgendwie jetzt durch meine Tätigkeit auch selber als Professor kommt es, lustigerweise kam es sogar gestern wieder vor, dass wenn man Sänger unterrichtet und ihnen ein bisschen von dieser Musik erzählt und ihnen so ein bisschen erklärt, worum es geht, wenn man jetzt in der sogenannten historischen Aufführungspraxis der barocken Zeit überlegt, wie mache ich eine Arie, naja, selbst beim Titus in Clemenza di Tito, wie mache ich den sprunghaft und wie setze ich die Akzente und was mache ich da eigentlich? Und kommt immer das Gleiche aus, dass die Leute auf einmal irgendwie wahnsinnig sich befreit fühlen. Und ich hasse ja das Wort alt in alter Musik und ich finde auch diese sogenannte informierte Musik oder historisch informierte Musik oder die sogenannte historische Aufführungspraxis, da muss man wahnsinnig aufpassen, dass wir uns nicht irgendwie anhören, als wären wir in einem Club, wo andere nicht hinein dürfen, weil wir sind informiert und die anderen nicht. Denn eigentlich ist das Wesentliche, ist, was es mit uns tut und wie es uns berührt. Und was ich damit meine, ist, dass einen diese Musik einholt. Und lustigerweise, als ich anfing, junger Sänger zu sein, hatten eigentlich die Hahnenkurs, die Gardiners, die Pinnocks, die Norringtons, die Neville Mariners etc., die hatten eigentlich schon das ganze barocke Zeug durch. Sprich, es kam dann die zweite Welle der Revolution. Der Revolution, wir spielen, und auf einmal haben sie gesagt, wir spielen auch Beethoven, wir spielen auch Mozart, wir spielen hinauf bis zu Berg und Weber und Wagner. Und ich bin mit dieser Zeit raufgewachsen und groß geworden mit diesen Maestros, auch Nicolas Hanoncourt, wir haben Fidelio gemacht zusammen. Und damals ging es einfach um die Entschlackung dieser eigentlichen Sichtweise, die bis dahin galt. Denn eigentlich, wenn man sich so die Musik anschaute, so in den 60er, 50er, 60er, 70er Jahren bis in die 80er Jahre, war es oft so, dass alles irgendwie doch gleich klang. Es wurden die Geigen groß und üppig gespielt, es wurden die Bögen groß und romantisch gespielt, es kam alles ein bisschen wie dicker Maler, sagen wir so. Ich habe mal Nicolas Hanoncourt gefragt, warum er keinen Maler dirigiert. Da hat er mir gesagt, ja, bei Maler habe ich das Problem, ich höre immer nur ich. Und genau das war er ja nicht. Er war ja immer so der große Dienstbote der Musik und hat für die Musik geliebt. Ich liebe übrigens Maler und kann da nicht ganz mit ihm übereinstimmen, obwohl ich es verstehe, warum er es gesagt hat. Der springende Punkt ist, dass wenn man diese Musik anschaut, und was wir jetzt vorhin alles besprochen haben, wie es wippt und wie es ist, dann kommt irgendwann der Punkt, dass man sich als Sänger auch in einer Tonart ganz, es ist die Stimmung, also die Stimmung als solche ist ein bisschen anders, ein bisschen freier, vielleicht sogar ein bisschen tiefer als wie die Orchester von heutzutage gestimmt sind. Das ist eine Sache, die hört man nicht eigentlich als normaler Mensch, außer man hat irgendwie ein sogenanntes perfektes Ohr, wo man also Ich weiß, wo das, wenn ich sage, singen Sie ein A und der macht Ding, das ist jetzt kein A gewesen, weil ich nicht dieses perfekte Ohr habe, ja, der kann das nachmachen, wie ein Klavier eine Taste hat, wo die Note sitzt. Der springende Punkt ist, wir müssen uns befreien von dem Wort alt oder wo komme ich her oder sonst was, sondern einfach nur mal hinhören. Und jeder, der das zum ersten Mal hört oder der das dann auch machen darf, der fühlt sich oft wahnsinnig befreit. Und diese Freiheit und diese Hingabe zu Detailarbeit, die hat sich völlig nach oben verschoben, sprich in das gar auch romantische Repertoire. Und ich bin wahnsinnig stolz, dass wir neulich den Film gedreht haben über Nicolas Hanoncourt und eine Hommage an ihn gemacht haben, habe ich damals den Daniel Froschauer gefragt, den Leiter der Wiener Philharmoniker. Und ich habe ihn gefragt, Daniel, ist es wahr, dass seit Nicolas Hanoncourt die Wiener Philharmoniker nicht nur anders spielen als früher, sondern auf immer für anders spielen. Und er hat das absolut bejaht und hat gesagt, wir haben natürlich durch all unsere Dirigenten und Meister, die zu uns kommen, immer lernen wir etwas mit. Aber es ist ein Faktum, dass wir anders spielen, sagt Nicolas Hanekor. Das heißt, diese sogenannte Information, die wir bekommen haben von der Musik, die von damals war und den furchtbaren Namen hat, alt, dann hat sie diesen Weg vorbereitet. Und das ist von wesentlicher Zeit. Denn heutzutage ist es nicht mehr anormal und revolutionär, eine Barockmusik auf Instrumenten zu hören, die alt waren. Es ist auch nicht eine Sünde, Gott sei Dank, barocke Musik mit modernen Orchestern zu spielen. Es ist nur eine Sünde, schlecht zu spielen oder die Schwarzwälder Torte so dick zu hauen mit irgendwelchem Schlagobers, der viel zu old ist und viel zu dick ist, dass ich gar nichts mehr spüre von dem, was eine Schwarzwälder Kirschtorte eigentlich sein sollte. Leicht, wirklich. Wo ist das mit der Kirsche? Wie mache ich das? Wie finde ich wo finde ich den Reiz, den Tanz in der Schwarzwälder Kirschtorte? Das sind die wesentlichen Sachen. Und das sind die wesentlichen Sachen, die wir mitnehmen durften und die uns eingeholt haben. Und ich glaube, das ist der Grund, warum ich so ein bisschen alles singe. Und mich eigentlich im Herzen doch zu Hause fühle in der Barockmusik, denn dort komme ich her und das ist mein Zuhause, weil ich mich dort einfach austoben und austanzen darf.
Ich finde es auch sehr schön, dass du immer sehr bildhaft sprichst, weil man sich das natürlich dann auch ganz anders noch einmal vor Augen führen kann. Und auch als künstlerischer Leiter der Barocktage möchtest du ja auch genau auf diesen Gedanken aufbauen, eben auch mit Themen und Programmen zu experimentieren. Und ein zentrales Wort, das ich ja von dir immer wieder höre, ist frech. Das heißt, du möchtest wirklich auch außergewöhnliche Dinge ausprobieren oder Dinge hervorlocken, die vielleicht nicht von Anfang an so offensichtlich sind. Und bei den Barocktagen, also die Barocktage folgen ja jedem Jahr auch einem von dir gewählten Motto. Wie kommst du denn auf diese Themen? Sind das schon lange gehegte Wünsche, die du umsetzen wolltest? Oder fallen sie dir, weiß ich nicht, zum Beispiel unter der Dusche ein?
erstens, du hast recht mit dem Wort frech, weil ich, man braucht nur eine Oboe zu hören, die gebaut ist von der Zeit, wie Melk gebaut wurde oder nachgebaut ist. Das können wir ja alles, das ist ja keine Kunst mehr. Man kann das ja nachlesen in Büchern und die vergleichen mit einer modernen, heutzutagigen, eleganten Oboe. Und die klingt einfach frech, oder die Trompeten, die teilweise durch ihre Klappen, die Töne, die Vierteltöne, spielen müssen, weil das klingt einfach leicht schräg und schief im echt coolen Sinne, so wie halt ein gewisses Rock'n'Roll-Lied uns auch manchmal einfach mehr bewegt als eine schöne lyrische Geschichte. Nicht, dass wir das nicht auch können. Und deswegen suche ich immer Freunde und Musiker, die auch gerne ein bisschen schräg und frech mitdenken. Andererseits denke ich mir immer, die Barockmusik ist so eine Fundgrube immer noch und die großen Kloster und Bibliotheken sind immer noch voller Zeug, die eigentlich längst ausgegraben werden müssten von einer Zeit, weil vieles wurde dann einfach überholt und man hat einfach weitergedacht und wir haben das Glück, dass wir vieles finden und ich habe ja vorhin erzählt, dass wir zurückblicken können und manchmal ist da die Sicht ziemlich klar und trotzdem ist sie teilweise verschwommen, so zum Beispiel in der Übergangszeit. Und wenn eine Michi Geig, Mislivecek und Stamitz und Lebrun zu C.P.E. Bach und Mozart bringt, dann bin ich einfach, das finde ich schon alleine frech, weil unser Publikum ist jetzt nicht einer, die Stamitz nachsummen kann oder Lebrun oder Mislivecek. Und das finde ich einfach wirklich fantastisch. Und nicht nur, weil es historisch informiert ist, sondern weil es von einer Zeitreise redet, wo man zum Beispiel in diesem Falle musikalische Souvenirs und Ausdrücke von einer Zeit hat, wo man zum Beispiel sich informierte. Ja, es gab ja kein, wie hat Hanukus so schön gesagt, man kann ja nicht mit ihnen telefonieren. Nein, damals auch nicht. Und man konnte zwar Sachen nachlesen im Buch, wie gerne wäre Bach zum Beispiel weiter gereist, konnte er nicht, durfte nicht. Aber man ging von Mailand bis nach Paris und Berlin, aber man ging eigentlich zuerst zur Quelle, nach Italien, um dort die Wiege der Kultur und zu erfahren, zu bringen, wenn man das Glück hatte, entweder vom reichen Vater gesandt zu werden oder von der reichen Familie oder vom reichen Kloster. Und dort sammelte man diese Eindrücke und brachte sie mit nach Norden. Man denkt dann nur an die flämische Malerei, die dann ja von den noblen Quellen auf das neue reiche Bürgertum und den Handel gegangen ist. Und was das gemacht hat mit der Musik und in den Werken. Und somit, wenn man dann so anfängt, so über solche Reisen nachzudenken, dann sammelt man gerne seine genauso frechen Freunde. Und dann auf einmal entdeckt man, dass zum Beispiel eine Stadt wie Darmstadt, eine wahnsinnig wichtige Darmstadt Deutschland, ja, man mag gar nicht erahnen, wie wichtig diese Stadt war in der Zeit, wo man nach Italien reiste und die Sachen mitbrachte nach Hause. Dass ein Händel und ein Vivaldi dort waren und ein Graupner und ein Hasse. Also fantastische, fantastische Sachen und auch Reisen von gewissen Familien wie Bassano oder einfach, man stöbert durch die Geschichtsbücher und am Ende des Tages sind es nicht alte Bücher und alte Geschichten, sondern es sind Leibhaftige, die vor uns stehen und die Leute sind so fantastisch, die wir dort treffen und die wir dort sehen durften. Und man merkt einfach, vor allem in der Corona-Zeit, ja, wie wichtig das Reisen war und das sich informieren und das noch mehr erlernen und wie oft sie wahnsinnige furchtbare Reisen haben mussten, weil irgendwo war ein Krieg ausgebrochen oder irgendwo gab es eine Krankheit oder irgendwo war es unmöglich, einen Pass zu überkreuzen, weil Bergmoräne runterkam, etc., etc. Und es muss immer leicht dramatisch sein, weil die Welt ist dramatisch angehaucht und somit sammle ich gerne meine Freunde, die genauso gerne frech denken.
Du hast erst ein paar, ganz geschickt ein paar Themen schon von den kommenden Barocktagen angesprochen. Wenn wir jetzt aber trotzdem noch mal ganz kurz zum Gedanken des Reisens zurückkehren, hätte ich noch eine Abschlussfrage an die Michi. Und zwar, wenn du eine Frage an einen barocken Komponisten frei hättest, wem würdest du sie stellen und was würdest du wissen wollen?
Puh, jetzt bin ich ein bisschen überfordert. Aber
gibt es in der Arbeit, die man ja jahrelang betreibt, nicht immer wieder Fragen, die auftauchen oder die man sich so stellt und sagt, wenn ich das jetzt irgendwie wissen könnte von jemandem, der in der Zeit gelebt hat?
Ja, da gibt es natürlich schon zwei. Wenn ich zwei Komponisten fragen dürfte, dann das wäre erstens mal Bach und zweites wäre Mozart. Und ich glaube, bei Bach würde ich so gern wissen, ob er wirklich so viel, warum er so viel mit Symbolik gearbeitet hat. Das finde ich so ein wahnsinnig spannendes Feld und so hochphilosophisch. Und bei Mozart würde ich so gern den Mozart hätte ich so gern als Mensch kennengelernt, ob er wirklich so verrückt war. Wahrscheinlich würde ich ihm auch sehr verrückte Fragen stellen. Ich weiß es nicht.
Das kann ich mir gut vorstellen. Wahrscheinlich im Sinne von frech, hast du Michael.
Absolut.
Ja, ich glaube, den würde ich, also sagen wir so, den Wolfgang Amadeus, und der kommt ja eigentlich fast jährlich oder alle paar Jahre zu uns zum Festival. Aber den würde ich auf jeden Fall einladen in diese Runde der Verrückten. Aber es ist interessant, was du sagst über Johann Sebastian Bach und die Symbolik. Das ist wirklich ein Feld. Das ist auch so eine wirklich verrückte Welt, die wir heutzutage viel zu wenig verstehen und verstehen wollen. Man muss sich schon einen Film anschauen wie die Illuminati oder irgend sowas, um wirklich zu verstehen, worüber wir hier reden. Ich gebe mal zwei Beispiele, zum Beispiel, was zum Beispiel bei uns so Illuminati-mäßig im Stift alleine passiert, ja, in diesem Bau, wo wir sind in Melk. Sabine hat freundlicherweise gesagt, ich schiebe immer alles zurück auf unser Programm und ich weiß was, das ist ja auch meine Aufgabe als künstlerischer Leiter, muss ja ein bisschen Reklame machen. Aber der springende Punkt, es gibt wirklich, ich brenne wirklich dafür, auch für meine Freunde und Freunde, für diese Ideen, weil es ist genauso ein Ort, ja. Also bei Bach ist es so, dass er seinen Namen zum Beispiel immer zitiert und diesen Namen immer zitiert nach zum Beispiel Momenten, wo er dem Heiland folgt, also seinem Gott, seinem Heiland, seinem und wenn ganz bewegende Momente sind. Und trotzdem geht diese fantastische Deutung und diese Illuminati-mäßigen Secret Codes, die gehen nie verloren, dass es dann auf einmal schräg klingt oder so. Das ist ja das Erstaunliche, auch in der Barockzeit, dass es immer versteckt war, aber trotzdem immer schön ist. Und apropos schön, man muss nur unsere Apostel vorne am Altar sich anschauen. Und am Tag des heiligen Petrus, am Festtag des heiligen Petrus, ist die Sonne so gedreht an dem Tag, dass durch ein kleines Fenster am Stift die Sonne immer genau nur auf den heiligen Petrus scheint und nicht auf die anderen Apostel an seinem Festtag. Und da muss man sich überlegen, dass der ganze Bau des Stiftes Melk, ja, vor über 1000 Jahren, also nicht über 1000 Jahren, aber vor, ist über 1000 Jahre alt, aber wie das barockifiziert wurde, wie das gebaut wurde, also vor, was sind das jetzt, 500 Jahre, vor der Zeit des Barocks, nicht ganz. Jetzt sage ich so wahrscheinlich eine falsche Nummer, muss mich stoppen, falls ich mich jetzt völlig blamier, Sabine. Aber der springende Punkt ist, dieses ganze große Gotteshaus wurde so gedreht, dass dieses Fenster genau in dem Moment, an diesem Tag, wo sie wussten, astrologisch gesehen, wann die Sonne so scheint, so gedreht, dass das funktioniert an diesem Tag. Also das ist schon fast so ein bisschen spooky und freaky, wie ein Maya-Tempel es macht in Mexiko irgendwo. Oder dass der kleine Teich über dem Wasser, sprich der Heilige Geist, wir haben oben im Park, im Gartencenter genau einen Teich, der ist genauso hoch wie das Kreuz. Und wenn man das Kreuz umdrehen würde, also genau wo das Kreuz oben auf dem Stift, würde dieses Kreuz von der Meterhöhe genau in die Donau passen. Das heißt, dass der Geist, der über dem Wasser schwebt, genauso hoch ist wie also genau so gleich ist wie das Kreuz, sprich der Heilige Geist, das Wasser über dem Wasser, so wurde er genannt, gleich dem Vater und dem Sohn und ist über uns Menschen, weil die Donau repräsentiert damit die Menschen, die Zeitreise, der Fluss der Zeit, ja, solche Sachen. So, und zur Frage, wen ich gerne fragen würde und warum ich den fragen würde, manchmal habe ich den Eindruck, es ist besser, sie nicht zu fragen, weil ich habe einmal den grandiosen Fehler gemacht, einem Komponisten, ich sage sogar seinen Namen, es war der Philipp Glass, ich habe irgendwie ein Stück von ihm gemacht und habe irgendwie was gefragt und habe gesagt, Philipp, could you tell me why? Ich habe nie die Chance, irgendwie einen Komponisten zu fragen, wie es wohl sei. Warum haben Sie das so und so geschrieben? Wie ist das, Philipp? Und er sagte, I wrote that? Really? Man, I don't know. Und da war ich so enttäuscht. Da war ich so enttäuscht und sowas von kaputt danach, dass ich gesagt habe, es ist manchmal besser, es nicht zu wissen. Ich glaube nämlich, dass bei diesen Giganten der großen Musik, Mozart, Bach, Händel und so weiter, die Antwort eigentlich offensichtlich ist. Warum? Ja, also es gibt keinen größeren Showmaster als Händel. Was ich ihn gerne fragen würde, den Händel ist zum Beispiel und den Mozart ist, mein Gott, wie war denn so eine Reise nach Italien? Wie mühsam war das? Oder wie seekrank warst du, als du mit 56 endlich über den Ärmelkanal reisen durftest, um ein Weltstar zu werden? Du warst eh schon ein Weltstar, aber in London bist du zum Kaiser der Musik geworden auf Ewigkeit, lieber Josef Haydn. Aber wie war das? Wie war das menschlich gesehen? Wie war das? Ja, obwohl, da weiß ich auch die Antwort. Er war ja richtig glücklich in England.
Ja, also, ich glaube, das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, wie das Reisen damals ausgesehen hat und wie man sich dabei gefühlt hat.
Diese Fragen, die brennen uns allen jeden Tag auf der Zunge. Und das Erstaunliche bei einem Festival wie unserem, Achtung Reklame, oder wenn man mit Musikern arbeitet wie Michi Geig, Achtung Reklame, ist es einfach so, dass man diese Antworten sozusagen durch das Live-Musizieren und das Live-Erfahren eigentlich erkennt und dass man dort die Antworten findet, die man sucht.
Das ist ein schöner Schlusssatz. Ich glaube, zu den Mysterien müssen wir wahrscheinlich auch noch eine eigene Sendung aufnehmen.
Und mit Pater Marcel, bitte, das wollte ich noch sagen. Das ist ganz wichtig. Ja, wenn einer mal wirklich Spaß haben möchte, à la Illuminati, der soll mit dem Pater Martin eine halbe Stunde durch das Stift gehen. Und siehe da, man sieht Sachen, wo man eigentlich nur, also mit dem, eine Garantieerfahrung dann im Melk ist, dass das Kinn irgendwo am Boden liegt und man es selber aufheben muss, weil es ist so mind-blowingly awesome.
Unglaublich, ja. Damit sage ich danke ganz herzlich, Michi Geig, Michael Schade. Und natürlich auch vielen Dank fürs Zuhören bei Fortissimo Barock. Und wer noch mehr über die Barocktage wissen will, ist herzlich eingeladen, uns einfach auf barocktagemelk.at zu besuchen.